السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Herzlich willkommen, liebe Brüder und Schwestern, zu einer neuen Podcast-Folge bei Leuchtturm der Rechtleitung. Ramadan Karim, Ramadan Mubarak für euch und eure Angehörigen. Ich wünsche euch alles Gute. Möge Allah euch alle segnen und stärken und schützen. Und möge Allah eure Gebete und euer Fasten akzeptieren. Allahumma amin. Heute wieder mit Mahmoud. Ahlan wa sahlan, Mahmoud.
Ahlan haj.
Wir nehmen gerade im Ramadan auf.
Mhm. Nach Iftar.
Nach Iftar. Sieht man, oder?
Aus gutem Grund.
Ja. Was gibt's Neues, Mahmoud? Ich war letztens in Hamburg.
Ja.
Und da haben einige Brüder nach dir gefragt.
Nach mir?
Ja.
Dass ich mich mehr anstrengen soll bei dem Podcast?
Gerne. Wo ist Mahmoud? Wie geht's Mahmoud? Ja. Inshallah, liebe Brüder und Schwestern, werdet ihr mal Mahmoud sehen. Inshallah, werden wir darauf hinarbeiten, dass er mal in den Podcast-Folgen zu sehen ist.
Wir haben jetzt 2 Folgen verpasst, glaube ich.
Ja.
Oder? Waren das 2 oder 1 Folge?
Ich glaube 2.
Ja, du bist viel beschäftigt.
Ja, kann man auch so sehen.
Je nachdem, von welchem Standpunkt aus, ne?
Ja. Allah, Allah. Ramadan. Wir haben schon über Ramadan gesprochen, ne?
Ja, wir haben in der letzten Folge viel über Ramadan gesprochen und so einen kleinen Ablauf gehabt, ne? Wie man am besten die Tage verbringen sollte.
Na. Ja. Ja, ne, Ramadan ist die beste Zeit im Jahr, der beste Monat. Alhamdulillah, dass wir den Monat Ramadan erleben dürfen. Manch einer sagt, im Ramadan arbeite ich. Was kann ich machen, Jan? Wie soll ich das handeln? Also Arbeit und Ibadah.
Ach so, dass der dienstlich tätig ist, aber auch.
Ja, ne, vielleicht nimmt die Person sich Urlaub.
Ja, also das können aber nicht alle.
Können nicht alle. Ja, ne, dann die Nächte von Ramadan nutzen. Mhm. Wie ist es eigentlich mit dem Mittagsschlaf auf der Arbeit? Gibt's nicht, ne?
Ich glaube, das ist bei den Japanern ist das eine gern gesehene Art.
Aber die sind produktiver, oder nicht?
Ja, ja. Ja, das ist, ich glaube, so im ostasiatischen Raum ist das irgendwie, wenn du bei der Arbeit schläfst, heißt das, du machst viel.
Oh.
Ja, ja, aber mittags, ja, bei den meisten ist das schwierig. Ich glaube, bei so Feuerwehrleuten könnte das gut, ne, weil die haben ja so irgendwie 24-Stunden-Schichten. Die brauchen halt ein bisschen Schlaf, aber bei allen anderen Berufen, wenn du nicht gerade selbstständig bist oder...
Mittagsschlaf ist sehr nützlich, sollte nicht lang gehalten werden, vielleicht 15 Minuten, 20 Minuten, höchstens eine halbe Stunde.
Zwischen welchen Gebeten reden wir? Zwischen Duhr und Asr?
Sahih. Nur das gibt so einen Schub, das gibt so einen Antrieb, wenn man diesen Mittagsschlaf kurz hält, ja, ne?
Ja, ja, ab einer bestimmten Länge wird es dann anstrengend, wenn man aufwacht.
Hey, dann steht man mit Kopfschmerzen auf, schlecht gelaunt.
Dann komm, arbeite.
Hey, und dann heißt es, ich bin am Fasten, keiner soll mit mir reden.
Das kommt auch noch dazu.
Hey, nur als ob Ramadan oder das Fasten im Ramadan so eine Ausrede wäre, dass man andere beschimpft, andere anschreit.
Ja, ja, als wenn das so, man rechtfertigt das selber so ein bisschen, ne?
Ey, nur drückni ha an der Sayyim. Lass mich, ich bin am Fasten.
Also wenn er der Einzige wäre. Das ist doch viel Kopfsache, glaube ich.
Kopfsache und Charakter.
Ja.
Charakter. Wir müssen alle an unserem Charakter arbeiten.
Wenn du überlegst, wie viele Tage es gibt, wo du, wenn du irgendwelche Vorträge zu geben hast oder mehrere nacheinander, und das hast du ja auch schon gehabt, dass du zwischendurch einfach nicht vernünftig oder gar nicht essen konntest. Und da in diesen Momenten war es nicht so, also war es nicht so anstrengend zu hungern, wie wenn man weiß, okay, wenn ich wollte, dürfte ich jetzt nicht. Ich glaube, das muss man so ein bisschen beachten, aber es ist auf jeden Fall keine Ausrede.
Wir waren in Lübeck und haben danach was gegessen, aber ja, nee. Manchmal isst man vorher, aber ich rate davon ab, dass man mit vollem Magen einen Vortrag hält.
Ja. So aufstoßen.
Ja, so und nur. Auch dieses Gefühl, dieses Völlegefühl, beeinträchtigt die Konzentration und das Denken und assoziieren, das klappt dann nicht so.
Gab es denn Tipps vom Propheten a.s., wie man nicht nur in Ramadan, sondern generell, wie das Essverhalten sein sollte? Weil ich erinnere mich da an was,
Er
was du.
sagte, a.s., Luqaymat, einige Happen genügen. Und die Araber haben früher in der Salafzeit zweimal gegessen. Mittag und Abendessen.
Ah, kein Frühstück.
Kein Frühstück. So wie wir das kennen, zweimal nur. Ghada und Asha.
Man ist auch mit leerem, oder was heißt leerem, aber mit halb leeren Magen weitaus aktiver und tätiger und kräftiger und energetischer.
Ein leerer Magen ist natürlich ohne Schaden. Nicht, dass jemand denkt, wenn wir sagen, leerer Magen, ja, ne, schade dir. Ein leerer Magen ist auch so, sorgt für Klarheit im Herzen. Es ist wie eine Reinigung für das Herz, wie eine Medizin, wenn man einen leeren Magen hat. Wie letztens erwähnt, wenn man einen leeren Magen hat, dann hat man mehr Mitgefühl mit anderen.
Ja.
Mit den Armen, die ständig so einen leeren Magen haben.
Und jedes Jahr sind es irgendwie mehr Menschen, mit denen man Mitleid hat, ne? So gefühlt.
Subhanallah. Ja, ne, den Brüdern und Schwestern sagen wir, vielleicht nehmt ihr euch Urlaub im Ramadan. Kein Krank. Und nutzt die Zeit im Ramadan aus. Der Ramadan ist der beste Monat, wie ihr wisst. Und ja, ne, im Ramadan gibt es eine Vervielfachung der Hasanat, die es außerhalb von Ramadan so nicht gibt. Wer sagt, ich schaffe das nicht, der möge die Nächte von Ramadan nutzen. Denn der Prophet alaihissalatu wassalam sagte, man qama Ramadana imanan wa ihtisaba. Also wer die Nächte von Ramadan mit guten Taten verbringt, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Dem werden seine begangenen Sünden vergeben. Qiyam Ramadan muss nicht unbedingt Gebete sein. Können Gebete sein, kann Koranrezitation sein, kann Istighfar sein. Also die Bitte um Vergebung, Bittgebete, As-Salah für den Propheten, alayhis salatu wassalam und so weiter.
Die meisten Menschen, also ich glaube, die meisten in Deutschland können sich Urlaub nehmen, aber die wenigsten können sich den gesamten Monat lang Urlaub nehmen. Ich glaube, die meisten können sich so, ich denke, zwischen 1 und 2 Wochen, sagen wir mal 2 Wochen. Wie würdest du, wenn du die Wahl hättest, wie würdest du jemandem raten, die einzuteilen? Also in welchem Zeitraum vielleicht, wenn es da einen besseren gibt? Und wie sollte er die Zeit nutzen, in denen er nicht arbeitet, in denen er arbeitet?
Also während der Arbeit auf jeden Fall zur Arbeit gehen mit einer aufrichtigen Absicht für Allah, weil man geht ja zur Arbeit, um für seine Familie zu sorgen. Es ist ja eine Pflicht, dass man für die Familie sorgt. Also sollte man die Absicht vorher im Herzen fassen. Während der Arbeit den guten Charakter einhalten, gerade gegenüber Nichtmuslimen, dass sie nicht sagen, oh nee, der ist am Fasten, der kommt jetzt und macht hier dicke Luft. La, nicht so, ja, nee. Der Prophet alaihissalatu wassalam hat auch gefastet. Sein Fasten war vollkommener als unser Fasten und er hat nicht so gehandelt wie wir, dass jemand, der ihn provoziert hat, der Prophet darauf eingegangen ist und dann wütend und zornig geworden wäre. Nein. Er hat uns gelehrt, dass wenn jemand den anderen während des Fastens provoziert, dass man nicht darauf eingehen soll. Dass man sagen soll, inni sa'im, inni sa'im. Ich bin am Fasten, ich bin am Fasten. Das bedeutet, mein Fasten ist der Grund dafür, dass ich auf deine Provokation nicht eingehe. Also, dass man die Absicht im Herzen vor der Arbeit fasst und dass man während der Arbeit darauf achtet, dass man den guten Charakter einhält. Die Gebete einhalten auf jeden Fall. Ja, ne. Was kann man während der Arbeit machen, Jene? Der Arbeitgeber akzeptiert es eigentlich nicht, dass man während der Arbeit sich mit Dingen beschäftigt, die nicht zur Arbeit gehört.
Ja.
Deswegen darf man das dann in diesem Fall nicht tun, dass man sich dann mit etwas anderem beschäftigt.
So freiwilligen Dingen, die
Nur
oder
als das, was er dir beauftragt hat. Ja? Halle bei der Pflicht, wie du gesagt hast, das Pflichtgebet hat man einzuhalten, auch wenn der sagt, nee. Nur in der Pause betet man dann. Ja. Aber dass man sagt, jetzt ist Ramadan, Shabab, so, ich bin in meinem Büro und hole jetzt mein Handy raus und rezitiere Quran vor meinen Arbeitskollegen. Na, diese Angelegenheit hat man nicht zu unterlassen. Mhm. Rezitiere Quran zu Hause.
Ja.
Nicht während der Arbeit, auf diese Weise.
Wie sollte man denn umgehen mit negativen Reaktionen auf das Fasten von anderen?
Anderen, die keine Muslime sind?
Ja, genau.
Okay.
Die das Fasten insgesamt, dass die, also sollte man sich in...
Es gibt immer diese Frage, die Standardfrage.
Die Fragen sind immer auch kein Wasser. Und also das ist die bleiben. Und die kommen auch jedes Jahr und da werden wir, glaube ich...
Subhanallah, und diese Menschen fasten selber manchmal. Also so ein Gesundheitsfasten.
Ach so, ja.
Ja, so und nur.
Die geben dem ganzen anderen Namen. Und dann verzichten sie auch auf Essen und Trinken. 16:8 oder 16:4. Teilweise essen die sogar weniger als wir, während wir fasten. Die sind dann 4 Stunden am Essen oder so.
Ja, ne. Wie antwortet man darauf, wenn jemand fragt, was habt ihr von eurem Fasten?
Mhm.
Wir haben großen Nutzen davon, wenn wir das aufrichtig für Allah tun, also für Gott. Wir sind Allah damit gehorsam. Allah wird uns belohnen. Das ist der Grund dafür, dass Schädliches von uns abgewehrt wird, inshallah. Wir haben körperlichen Nutzen davon. Wie oft haben die Wissenschaftler gesagt, dass dieses Fasten eine Entgiftung für den Körper ist?
Mhm.
Es hat viele gesundheitliche Nutzen für den Muslim. Und wenn das Fasten einem schadet, dann ist es verboten zu fasten. Das bedeutet, wir fasten ohne Schaden. Wenn es Schaden mitbringen würde, dann dürften wir nicht fasten.
Was hieße denn Schaden? Also ich habe großen Hunger.
Ja. Ich gerade nicht.
Nein, aber das, also einen großen Hunger zu haben oder dass man merkt, gerade in den ersten Tagen, fühlt sich an wie so ein Loch im Bauch. Dass man merkt, okay, da fehlt auf jeden Fall was, man ist vielleicht nicht so aktiv wie sonst. Ist das schon ein
Loch Schaden? Im Bauch, das erinnert mich an die Person, die ohne Basmala essen. Die Personen, die ohne Basmala essen, als hätten sie so Löcher im Magen. Die essen und essen, werden nicht satt. Diese Personen, die ohne Basmala essen, die sollen wissen, dass der Shaitan mit ihnen ist. Deswegen gibt es keine Sättigung, die man sich erwünscht. Allah. Ja.
Würde das schon als Schaden zählen?
Nee, das nicht.
Das nicht. Wir reden von wirklich gesundheitlichem Schaden, der einen beeinträchtigt.
Wenn das Fasten eine nicht auszuhaltende Beschwerlichkeit für den Muslim bereiten würde, dann muss man nicht fasten. Dann darf man das Fasten unterlassen.
Mhm.
Und wenn das Fasten einem schadet, dann wäre es verboten zu fasten. Also wenn jemand weiß, dass wenn er fasten würde, dann würde er sterben. Daran sterben. Oder er ist krank und durch das Fasten würde seine Krankheit noch schlimmer werden.
Ah, okay.
Oder durch das Fasten würde seine Genesung sich aufschieben, sich verspäten.
Ach, das würde auch schon als Schaden.
In diesem Fall hätte man die Erlaubnis, das Fasten zu unterlassen. Und da es Schaden mit sich bringt, das Fasten in diesem Fall, muss man das Fasten unterlassen. Und darf nicht fasten.
Ah, es ist sogar verboten zu
fasten. Ja, also, weil es Schaden mit sich bringt.
Das heißt, das Argument, dass das Fasten doch unmöglich gesund sein könnte oder auf jeden Fall ungesund sei.
Subhanallah, warum leben so viele Muslime dann noch?
Ja.
Und warum werden die Muslime immer mehr?
Einige.
Kleine Kinder fasten.
Ja. Und da ist ja auch mal das Witz, was heißt Witz? Es ist nicht witzig. Aber das Interessante, dass dann so aus bestimmten Gruppen Argumente kommen gegen das Fasten, warum es ungesund sei, weil man dass die sich dann plötzlich über muslimische hungernde Kinder Sorgen machen.
Allah.
Das Rest, den Rest des Jahres, da gab es doch auch keine Sorge. Ich meine, wenn man nach Somalia guckt oder in viele andere Staaten, also wenn die Sorge doch um muslimische hungernde Kinder so groß sei, dann müsste doch das ganze Jahr
bleiben. Diese Doppelgesichtigkeit, subhanallah. Nur, dass man sagt, warum macht der Islam das? Warum gibt es das und das im Islam? Und die fragen manchmal nach Sachen, die sie selber machen.
Mhm.
Ja, ne, Sachen, die es im Islam gibt, die nützlich sind für die Menschen. Und dieser Fragende macht es selber.
Mhm.
Subhanallah al-Azim. Dass man, wenn man von der Arbeit nach Hause kommt, darauf achtet, dass man der Frau behilflich ist.
Mhm.
Dass man seine Frust und seine Wut nicht oft aus einem rausholt in der Wohnung bei der Frau, an der Frau rauslässt. Ja, ganze Arbeitsstress und dann Fasten. Der Prophet war nicht so. Der Prophet war nicht so. Der Prophet war anders. Manche alle sagen, das ist der Prophet Muhammad. Wir sind keine Propheten, aber wir haben uns anzugleichen. Dass wir versuchen, so zu sein wie der Prophet in seinem Verhalten.
Also es ist ein Argument für dich, was zählt, wenn jemand sagt, ja, ich bin halt aber einfach so.
Ja, das hatten wir schon oft.
Ja.
Ja, dann arbeite an dir, Habibi.
Also findest du, Menschen, die so argumentieren, machen es sich zu leicht?
Nur der will ja eine ohne Mühe und ohne Anstrengung, will er so
machen, was er will und dann.
Schau mal, die hohen Ränge,
ja.
Die Besonderheiten, die Vorzüglichkeiten werden nur durch Mühe und Anstrengung erreicht. So mit Faulheit werden sie nicht erreicht. Du musst schon an dir arbeiten. Wir sind nicht perfekt. Okay. Aber was ist die Lösung? Die Lösung ist, dass wir darauf hinarbeiten, dass wir besser werden. Und das braucht Amal. Amal, das braucht Arbeit.
Vor allem, wenn wir von den Heiligen sprechen, die dann diese Dinge eingehalten haben, für die wird es ja vielleicht auch kein Klacks gewesen sein. Die sind ja auch vielleicht nicht einfach so geboren und sind dann hatten dann nie einen Nefs, gegen den sie irgendwie
ankämpfen mussten. Allah hat uns erschaffen und wir waren unwissend,
als
wir aus den Bäuchern unserer Mütter herausgekommen sind. Dann hängt es vom Menschen ab, wie er handelt. Der Mensch hat einen Willen.
Mhm.
Ja, ne, der eine hat einen starken Willen, der eine hat einen schwachen Willen. Und dann wünscht er sich die hohen Ränge und die hohen Stufen.
Aber ohne was dafür zu tun?
Ohne was dafür zu tun. Einer der Gelehrten sagte, dass dieses, er sagte, wal-jununu fununu. Wal-junun, was ist al-junun? Al-junun, die Geistesgestörtheit.
Mhm.
Funun. Ja, es gibt mehrere Arten davon. Und eine davon ist, dass man so handelt, dass man ganz oben sein will, aber ohne was dafür zu tun.
Also größtmöglichen Profit mit möglichst wenig Einsatz.
Gar nicht.
Mhm.
Dass man gar nichts dafür tut. Subhanallah. Ja, diese Angelegenheiten muss man sich antrainieren. Auch die Großzügigkeit. Es gibt Menschen, die sind von Geburt an großzügig. Die haben diese Eigenschaft im Herzen bekommen. Es gibt aber Menschen, die sind so geizig. Und mit der Zeit lernen sie dann die Großzügigkeit. Abdullah ibn Ja'far war ein Großzügiger. Eine Frau kam zu ihm und hat ihm gesagt, ich habe dieses Huhn habe ich selber großgezogen. Und ich kenne niemanden, der mehr Anrecht darauf hat als du. Dann hat er ihr 1000 Silbermünzen gegeben.
Für ein Huhn?
Dann hat sie gesagt, Barakallahu fik. Dann hat er ihr weitere 1000 Silbermünzen gegeben. Dann hat sie gesagt, Hafizakallah. Dann weitere 1000 Silbermünzen. Sie sagte, Akramakallah. Weitere 1000 Silbermünzen. Dann sagte sie, Hasbuka ya Sayyidi. Das reicht doch, oh mein Herr. Das ist viel. Dann hat er gesagt, wenn du das nicht gesagt hättest, dann hätte ich dir nach jedem Bittgebet 1000 Silbermünzen gegeben. Das muss trainiert werden.
Aber glaubst du, es gibt Menschen, machen dich, also ich nehme mich da ja auch nicht raus, wir machen es ja viel zu leicht, dass wir Dinge sehen, die wir an anderen, Dinge bei anderen sehen, die wir schön finden, aber selber nichts dafür tun, um so zu sein. Glaubst du, es gibt Eigenschaften, die man nicht erreichen kann? Zum Beispiel die Großzügigkeit oder die Geduld.
Nee, die sind zu erreichen.
Das sind Dinge, die jeder von uns...
Die erreicht man nicht, wenn man faul ist, ja.
Ja.
Weil die Faulheit ist ein Hindernis, die einen daran hindert, diese hohen Stufen zu erreichen.
Das heißt, wenn wir Menschen bewundern aufgrund irgendwelcher Eigenschaften, die sie haben, dann ist es nicht damit getan, das schön zu finden, wenn man das selber erreichen könnte.
Schön finden ist gut, aber noch besser wäre, wenn man es auch machen könnte und die andere Person darin übertrumpfen würde. Also, dass man mehr macht, mehr erreicht. Es wäre besser. Aber
wir waren bei dem Mann, der von der Arbeit kommt.
Ja, Jene, diese Sache, dass man großzügig ist, Jene, subhanallah, ist eine Sache. Achtet darauf, dass ihr eine aufrichtige Absicht für Allah im Herzen habt, dass ihr Jene der Arbeit mit aufrichtiger Absicht nachgeht. Wenn man kann, dann sollte man jeden Tag einen islamischen Unterricht besuchen. In der Habascha, in Abyssinien, war das so, dass der Bauer nach der Arbeit nach Hause ging, sich sauber gemacht hat und dann in die Moschee gegangen ist und jeden Tag einen Unterricht hatte. Jeden Tag. Und dort gab es Gelehrte, Fuqaha, Rechtsgelehrte. Und irgendwann wurde dieser Bauer, der jeden Tag einen Unterricht hatte und jeden Tag von einem Gelehrten unterrichtet wurde, irgendwann wurde er selber ein Gelehrter. Ramadan ist eine Möglichkeit, dass man sein Wissen auffrischt oder das Wissen, was man lernen muss, aber noch nicht gelernt hat, lernt. Abdullah ibn Abbas und Aisha, möge Allah ihnen gnädig sein, haben Ramadan genutzt, um die Menschen zu unterrichten. Abdullah ibn Abbas hat nach Ramadan Gelehrte ausgebildet gehabt. Die Menschen, die er unterrichtet hatte, wurden nach Ramadan Gelehrte. Also, dass man das Wissen ja unbedingt auch einhält.
Ich weiß nicht, ob es in dem Podcast oder privat war, aber du hattest mal von jemandem erzählt, der erzählt hat, dass er seit mehreren Jahren eine bestimmte Speise nicht mehr gegessen hat. Weißt du, was ich meine?
Welche Speise?
Ich weiß nicht, ob es im Libanon war, ob es einer von deinen Lehrern war oder ein anderer. Der hat eine Lieblingsspeise, die er seit mehreren Jahren nicht mehr gegessen hat, weil die Speise serviert wird zu einer Zeit, in der es einen islamischen Unterricht gibt.
Ach so. Das hatte ich in Düren erwähnt.
Ja?
Harissa.
Stimmt.
Harissa.
Wie war das? Ich hatte das schon im Kopf.
2 oder 3 Jahre waren das. Nur ich habe schon so und so lange kein Harissa gegessen. Weil es nur in der Zeit verkauft wird, wo ich Unterricht habe. Nur er hat nicht wegen so einer Speise auf den Unterricht verzichtet.
Nicht ein einziges Mal.
Kein einziges Mal. Wenn wir hätten Ausreden gefunden, um irgendwann die Harissa essen zu gehen.
Oder zu spät zum Unterricht gekommen.
Wallahi al-Muddin, ist das islamische Wissen ist das Leben des Islam. Die Stärke des Islam. Und wenn islamisches Wissen unter uns ist, dann haben wir einen guten Zustand. Je mehr es ist, desto besser. Und je weniger, desto schlechter ist unser Zustand. Jeder Einzelne sollte darauf hinarbeiten, dass er seine Freunde unterrichtet, seine Bekannten, seine Familienangehörigen. Stell dir vor, du bist in einer Umgebung, in der die Menschen alle gottesfürchtig sind. Wäre es für dich leichter, gottesfürchtig zu sein? Ja? Leichter, als wenn der ein Sündiger ist und der und der. Deswegen sollten wir alle darauf hinarbeiten, dass wir auf unsere Umgebung achten, dass wir die Leute unterrichten. Es lohnt sich, wallahi, es lohnt sich.
Es muss ja auch kein 4-stündiger Vortrag sein, den du deiner Familie hältst. Meistens genügt es ja vielleicht, wenn über irgendwas gesprochen wird und das Thema erinnert einen an irgendwas, was man gelernt hat.
Eine Ayah.
Ja.
Der Prophet alayhi salatu wassalam sagte, balliru anni walau Ayah. Übermittelt über mich, auch wenn es nur eine Ayah ist. Das ist ein Befehl vom Propheten alayhi salatu wassalam und gleichzeitig eine Erleichterung. Wo ist die Erleichterung? Er sagte nicht, übermittelt über mich den ganzen Koran. Eine Ayah, auch wenn nur eine Ayah. Der Prophet alayhi salatu wassalam ist der gnädigste Mensch. Er befiehlt uns diese Sache, aber bürdet uns auch nicht so viel auf. Yani nur wenigstens eine Ayah, dass man den Angehörigen diese Ayah lehrt. Und an die Brüder und Schwestern, die sagen, im Ramadan kann ich kein Koran rezitieren, weil ich den Koran noch nicht gelernt habe. Ich würde gerne, aber ich finde keinen Lehrer oder mein Lehrer hat keine Zeit. Auf jeden Fall sagt die Person, ich kann nicht lernen. Mhm. Dieser Person sagen wir, rezitiere jeden Tag im Ramadan, rezitiere jeden Tag im Ramadan dreimal Suratul Ikhlas. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Wenn du diese Sura einmal rezitierst, dann erhältst du eine ähnlich große Belohnung wie derjenige, der ein Drittel des Koran rezitiert. Das sind ungefähr 200 Seiten.
Mm.
Und wenn du das dreimal rezitierst?
Drei Drittel?
Also wie der ganze Koran. Ja. Dann erhältst du einen ähnlichen Lohn wie derjenige, der ihn erhält, der den gesamten Koran rezitiert. Das ist eine Vorzüglichkeit, die man nicht unterlassen sollte. Jene, die Nächte im Ramadan, Wochenende, wenn jemand sagt, Samstag, Sonntag habe ich frei, nutze sie. Hole das nach, was du verpasst hast. Also, jene, nur versuch das auszugleichen. Wenn du sagst, nur Sonntag habe ich Zeit, dann Sonntag. Dann mach dein Programm voll am Sonntag.
Verlier keine Minute.
Hakes.
Und ich meine, wenn es anstrengend wirkt, so man will sich von der Arbeitswoche erholen, was verständlich ist, okay, aber das sind vielleicht 8 Tage, also 8 Wochenendtage im gesamten Jahr, die man halt so nutzen sollte. Das ist, glaube ich.
Machbar, oder?
Ist machbar. Anstrengend, okay, aber ohne
Anstrengung. Anstrengend, aber ja. wie vorhin gesagt.
Ich wollte sagen, ja, wir kamen da.
Haltet die Gebete ein, unbedingt. Wer in der Gemeinschaft beten kann, der sollte in der Gemeinschaft beten. Man bekommt dann 27 Mal mehr Belohnung für das Gebet, wenn man es in der Gemeinschaft verrichtet. Und verrichtet, liebe Brüder und Schwestern, verrichtet bitte jedes Gebet, als wäre es euer letztes Gebet. Als würdet ihr nach diesem Gebet die Welt verlassen, euch von der Welt verabschieden. Es könnte auch sein, dass ihr im Gebet sterbt, oder?
Ja, selbstverständlich.
Also nicht nur, dass es das letzte Gebet ist, sondern es kann auch sein, dass ihr im Gebet sterbt. Deswegen sollte man das Gebet so verrichten. Weil wenn man das Gebet so verrichtet, gerne, wenn du wissen würdest, heute dieses Gebet ist dein letztes Gebet in dieser Welt. Wie würdest du das Gebet verrichten? So sollte man jedes Gebet verrichten. Und den Kindern auch gerne das Gebet nahelegen. Ja, wie letztens erwähnt, nur ein Kind betet eher, wenn es sieht, dass die Eltern auch beten. Ein Kind wird die Sünden auch unterlassen, eher unterlassen, wenn es sieht, dass die Eltern die Sünden auch unterlassen.
Wie sollten wir mit Menschen umgehen, die über andere Muslime, die an Ramadan beten, sonst aber vielleicht nicht beten, irgendwelche komischen Urteile fällen? Von wegen, was ist mit dem los? Auf einmal
Heuchler
betet der.
So.
Ja, genau, was für ein Heuchler. Also bei jemandem, der betet.
Anstatt, dass man sich über diesen Menschen lustig macht, sollte man Allah um Standhaftigkeit für ihn bitten. Und ihn nicht verfluchen oder verachten. Yani, subhanallah al-azim. Es kann sein, dass diese Person dann sich bessert und dass dieser, der lästert, dann in einem Zustand gerät, wie dieser Zustand, den der andere hatte. Dass er nur im Ramadan betet und sonst nicht. Yani, sprecht Mitgebete für diese Menschen. Yani, wenn nur jemand sagt, ich weiß, es ist eine Pflicht zu beten, aber ich kann mich irgendwie nicht überwinden. Im Ramadan schaffe ich das, aber sonst nicht. Yani, was sagen wir dieser Person? Nur weil du außerhalb von Ramadan nicht betest, bete im Ramadan auch nicht? Was ist das denn für eine Aussage?
Ja, das ist letztendlich das, was man damit sagen will.
Ja. Ne? Jede Aussage, die einen dazu verleitet, eine Pflicht zu unterlassen, ist eine Sünde. Nur dieser, denkt, er wäre jetzt der Besserwisser, sagt ihm, warum unterlässt du die Pflicht? Und dann sagt er etwas, wodurch er eine Sünde begeht. Indem er ihm etwas sagt, wodurch er ihn zu einer Sünde verleiten will. Zum Unterlassen einer Pflicht.
Wir hatten das, erinnert mich an dieses, wenn eine Frau sich nicht, normalerweise sich nicht korrekt bedeckt, was nicht schön geredet werden soll, aber sie betet und beim Gebet hält sie die ordentliche Bedeckung ein, dass dann über diese Frau gesagt wird, ja wozu betet sie überhaupt?
Warum betet sie? Ja, nee, halas. Wenn sie rausgeht, trägt sie kein Kopftuch. Aber zu Hause betet sie, ja, soll sie auch kein Kopftuch tragen.
Soll sie auch nicht beten, meinst du?
Sie sagen, nur soll sie, soll sie auch nicht beten zu Hause, weil sie kein Kopftuch tragen.
Ja, genau.
Das ist keine islamische Regel. Ja, nee, auch diese Aussage, nur haram, dass du Kopftuch trägst. Wie haram? Ja, du trägst Kopftuch sonst nicht, sondern nur zu bestimmten Anlässen. Haram, dass du das trägst. Ey, was ist das denn für eine Aussage?
Ja, das sind so selbstgemachte Urteile.
Wenn eine Frau ein Kopftuch trägt, dann ist sie Allah damit gehorsam. Mhm. Und wenn sie es nicht trägt, obwohl sie es tragen muss, dann begeht sie eine Sünde.
Ja, die kommen mit den wildesten Urteilen irgendwie.
Und schau mal, manchmal ist die Person, die sowas sagt, eine Person, die selber kein Kopftuch trägt. Ja, Allah.
Einer hat mal gesagt, irgendwie, woher auch immer der das hatte, der meinte dann, ja, wenn die ab und zu wenn die gar kein Kopftuch trägt, ihr ganzes Leben lang nicht, sei es weniger schlimm, als wenn sie es nur ab und zu trägt. Weil die es ab und zu trägt, die sei ja voll die Heuchlerin.
Also,
aus dem, warum?
Das sind Regeln vom Shaitan.
Ja, das sind einfach so selbst. Woher hast du das?
Ja, nee.
Ja, Bruder, denk doch mal drüber nach. Nee, mach ich nicht. Nee, würde ich wirklich nicht machen. Sorry, Bruder.
Wenn nur eine Person begeht 500 Mal Haram.
Ja.
Und die andere nicht 500 Mal, vielleicht 400 Mal. Wo ist der Schaden geringer?
Ja, bei dem, der 500 Mal.
Was ist das denn für eine Regel, dass man sagt, schlimmer, wenn sie ab und zu trägt, als wenn sie gar nicht tragen würde?
Ich habe es nicht nur einmal gehört.
Ich habe es auch ein paar Mal gehört. Das ist auch so eine Sache, Jenne, bei einigen Schwestern. Warum trägst du kein Kopftuch? Ich bin noch nicht bereit dafür. Ich bin noch nicht bereit dafür. Wallahi, es ist keine Reise ins Weltall, Jenne. Nur ist Kopftuch. Damit bist du Allah gegenüber gehorsam. Nur ich bin noch nicht bereit dafür. Als würde man ihr, Jenne, sagen, Jalla, du musst zum Maß hoch. Jene, lasst euch vom Scheitan nicht abhalten. Jene, dass man, ich bin noch nicht bereit dafür. Was ist der Hajj? Erst wenn sie Pilgerfahrt macht. Mhm. Wann machst du Pilgerfahrt? Jedes Jahr schiebst du auf. Jedes Jahr reist du in die Türkei, Libanon hier, Ägypten da und da. Wann willst du Hajj machen? Anjad, diese Leute haben richtig viel, Jene, Hoffnung, dass sie so lange leben werden. Und dabei sehen sie selber tote Menschen in ihrem Verwandtenkreis, Bekanntenkreis.
In ihrem Alter.
In ihrem Alter, sahih, gesunde Menschen. Menschen, die sie kannten.
Ja.
Diese Sache mit dem...
Die haben ja genauso wenig mit dem Tod gerechnet.
Diese Leute hatten auch Pläne.
Ja, die dachten auch, sie werden ganz alt.
Ja, ne, dieses mit Inno. Ja, der Khalas, der wird daraus lernen, inshallah, der wird daraus eine Lehre ziehen. Leider ist es nicht bei jedem so. Nicht jeder zieht aus dem Tod anderer eine Lehre, wenn jemand Nahestehendes stirbt. Er am Anfang weinen, ukasau, traurig. Aber mit der Zeit, man soll ja auch nicht die ganze Zeit mit Trauer leben. Das meinen wir nicht. Aber wir meinen, dass wir daraus lernen. Dass wir dadurch wach werden. Dass wir unsere Pflichten verrichten und die Sünden unterlassen.
Also du redest nicht von der Trauer, sondern von der Weisheit, die man daraus zieht.
Von der Lehre, von der Ermahnung. Der Tod genügt als Ermahnung. Mhm. Nicht nur, wir sind jetzt die ganze Zeit im Leben traurig. Aber ja, das sollte dir die Augen öffnen.
Wachsam bleiben.
Ja, gesagt. Für diese Leute, ja, ne, subhanallah, möge Allah uns bewahren.
Das heißt, der Grundgedanke bei Menschen, die über, also jetzt nochmal zurück zu denjenigen, die irgendwelche Urteile fällen über diejenigen, die im Ramadan beten, aber außerhalb nicht. Der Grundgedanke ist ja, der wird jetzt im Ramadan beten und danach wird er auf jeden Fall wieder auf.
Denn wo wäre der Schaden größer?
Wenn er gar nicht beten würde. Das heißt, wenn wir so jemanden sehen, wir selber, sollten wir uns von dem Gedanken verabschieden, dass der ja auf jeden Fall nach Ramadan aufhören wird, sondern viel eher denken, Alhamdulillah, dass du dich so gebessert hast.
Ja, ne, schau mal, manchmal, Subhanallah, es kommt so, wie eine Brise kommt manchmal so, wie eine Nasme.
Mhm.
Etwas, was du schwer beschreiben kannst, nimmst du wahr und das öffnet dir die Augen.
Mhm.
Das verbessert deinen Zustand. Woher willst du wissen, dass er nicht sowas erlebt? Im Ramadan. Und dass er nach Ramadan zu den Betenden gehört. Bitte Allah um Standhaftigkeit für ihn. Und mach dich nicht über ihn lustig. Denn sowas könnte dich auch treffen. Ja? Es kann sein, dass Allah ihn davon befreit und dich damit belastet.
Und vor allem, wenn er es mal Ramadan macht, zeigt das ja, dass er mit seiner sonstigen Situation unzufrieden war. Weil er es ja sonst nicht geändert hätte.
Ja.
Und offensichtlich hat dieser heilige Monat ihm so viel, hat er so viel Gnade erhalten, dass er die Möglichkeit hatte, seine Pflichten zu verrichten, die er sonst nicht hatte. Ist doch was Gutes.
Ja, aber Badek Manifa. Das braucht jemanden, der versteht.
Gut, dann kommen wir von der Arbeit zurück nach Hause und dann?
Ja, und dann auf Iftar warten.
Wir hatten ja über die letzten Minuten von Iftar geredet. Deswegen, wenn jemand sich Urlaub nehmen, weil das ist eine ganz reale Situation, dass man nur einen bestimmten Teil von Ramadan im Urlaub ist oder frei haben kann. Wie würdest du das aufteilen? In welchen 4 Wochen, sagen wir, man hat 2, welche von den Wochen sollte man?
Ja, ne, da gibt es verschiedene Meinungen.
Mhm.
Aber ich würde der Prophet lehrte ja, alayhi salatu wassalam, dass der Anfang von Ramadan Rahma ist, Gnade. Die Mitte, Vergebung. Und das Ende von Ramadan, Aitqum minan nar, also Rettung und Schutz vor der Hölle. Ich weiß nicht, ob die Brüder und Schwestern mir da zustimmen, aber ich würde so die zweite Hälfte von Ramadan bevorzugen.
Mhm.
War ja mit der Hoffnung auch, dass man die Qadr-Nacht erlebt.
Ah.
Weil wenn man am Arbeiten ist und die Qadr-Nacht ist nicht am Wochenende, sondern irgendwann werktags, dann kann es sein, dass man nicht die Möglichkeit hat, die ganze Nacht mit guten Taten zu verbringen. Ich weiß nicht, jemand anderes könnte sagen, ne, ich würde die erste Zeit bevorzugen. Die zweite auch, aus dem Grund, dass man dann das Fest feiern kann mit der Familie.
Ah ja.
Hm.
Man könnte sich ja vielleicht bestimmt auch aufteilen irgendwie.
Oder
irgendwie
so.
Immer Donnerstag, freitags vielleicht. Dass man dann immer so 4 Tage hat pro Woche, die man komplett frei hat.
Kann man nicht so Brückentage machen?
Doch.
Also 2 Tage vor dem Wochenende und dann hat man 4 Tage so?
Ja, immer so. Das wären nur 8 Tage, die man nehmen müsste. Das kriegen, glaube ich, die meisten hin. Wären 8 Tage, aber 4 Tage.
Ich denke, ja, viele Arbeitgeber sind auch ja, ne. Viele Arbeitgeber spielen da mit, ja, ne, oder?
Ja, doch. Das, also
die machen da mit.
100%. Also gerade, ich kann jetzt nur von NRW reden, aber das ist ja eigentlich ziemlich locker.
Aber auch ja vorher planen, ne? Nicht so eine Woche vorher.
Ja, du sollst schon früh Bescheid. Die wissen das ja auch nicht unbedingt. Jetzt, ich meine, überall, jetzt haben wir ja irgendwie so Lichterketten in den Innenstädten und so. Da hast du das mitbekommen? Da
gab's ja, habe ich gesehen. Frankfurt und Köln, glaube ich.
Ja, genau. In Köln wird jetzt, glaube ich, ein riesen Fastenbrechen organisiert oder so. Das merkt man vielleicht, aber wenn man vorher Bescheid gibt, gibt man ihm auch die Möglichkeit, irgendwie oder dem Arbeitgeber halt irgendwie die Möglichkeit, darauf zu reagieren.
Ah.
Wir hatten früher in der Schule Freizeit.
Früher.
Ja. Gibt's das noch?
Ich glaube schon, ja.
Ja?
Ich meine schon.
Ja.
Ja, subhanallah. Auf jeden Fall, ja, ne. Dann kommt man nach Hause. Ruhe in der Asr-Zeit sollte man eigentlich das Schlafen unterlassen. Aber wenn man müde ist, kaputt ist und darauf angewiesen ist zu schlafen, dann sollte man schlafen. Ja? Mhm. Ja, auch das pusht nochmal.
Ja.
Auch so die, mit diese 20 Minuten, ja, ein bisschen schlafen, dann Iftar, dann Maghrib, dann Isha, dann Qiyam Ramadan, dann kann man etwas länger aufbleiben, inshallah.
Ah, ja. Weil wenn man das, also quasi, wenn man das nicht machen würde, würde man Gefahr laufen, dass man nach dem
Iftar... Ja, dass man schnell müde wird. Yani gerade die Personen, die beim Iftar reinhauen.
Ja.
Ein Tipp an die Brüder und Schwestern, zum Iftar mal eine Salattasche auszuprobieren. Das reicht. Das würde genügen. Das
macht satt?
Macht satt.
Vielleicht, falls die Ehefrauen jetzt zuhören, vielleicht mit voriger Absprache.
Ja. Ich trage keine Verantwortung. Ich hafte nicht dafür.
Ich wollte gerade sagen, kriegst du bald, hast du bald bei Instagram Anfragen von ganz vielen wütenden Ehren.
Allah, Allah. Ja, ne, diese Angelegenheit sollten wir unterlassen. Dass wir uns streiten im Ramadan und das dann als Vorwand nehmen, dass wir andere dann schlagen oder anschreien.
Aber ganz ehrlich, weil du Salattasche sagst, diese, aber die meisten, also ich kenne niemanden, der sein Fasten nicht regelmäßig, also niemanden persönlich, der sein Fasten nicht regelmäßig zuerst mit so Suppe bricht. In den allermeisten Fällen. Mhm. So, und dann, wenn du dann noch so irgendwie Fladenbrot dabei hast.
Tu mal Salat drauf, Fattusch.
Ja, ja.
Und nimm's ein.
Ja, ja, aber allein schon mit Suppe und Fladenbrot, danach merkst du schon, boah, das war, ich habe mir viel vorgenommen, ja. Heute, von denen ich nichts erfüllen kann. Danach könntest du eigentlich schon aufstehen, wenn du ehrlich bist. Und danach könntest du aufstehen und du wärst satt für ein, zwei Stunden.
Ja, ne, möge Allah den Brüdern und Schwestern helfen, die hungrig einkaufen gehen im Ramadan. Die erstellen Essenspläne, da kannst du eine ganze, ein ganzes Haus davon ernähren. Yani. Ja, und dann ist man sauer, warum nicht das auch noch? Ja, und warum nur so und so und so? Und am Ende landet viel im Müll.
Ja.
Ja. Yani, Leute essen... Ja, ne, es ist nur ganz wenig.
Ja, das ist, glaube ich, je mehr Personen da beteiligt sind, desto schwieriger scheint das zu werden. Also bei zwei Personen geht's, dass man so vernünftig planen kann. Aber also ich kann mir gut so Eheleute, die da mit irgendwie drei Kindern sind, von denen vielleicht alle drei machen Fasten sind. Wenn die, schwierig, beide noch, ne? Wenn die beide noch hungern, dann einteilen wollen.
Ja, nur der will was.
Und ja, und am Ende ist es dann noch, die Angst ist ja, dass irgendwer nicht satt wird.
Wallahi, man wird satt.
Ich hab auch noch nie mein Fasten gebrochen und war danach hungrig. Also bis jetzt
ist es
noch nie in meinem ganzen Leben.
Ja, ne, jeder von uns kann bezeugen, dass er Essen übrig hat, wenn er sein Fasten bricht. Essen übrig.
Ja.
Nicht nur... oh, nichts mehr da, was los hier. Ne?
Ja, ja, ja.
Ist immer was übrig.
Ja.
Verplant bitte, ja, ne, realistisch nicht so, nur, was ist das denn? Außerhalb von Ramadan isst du nicht so viel. Ja. Und dann willst du im Ramadan beim Iftar so viel essen. Das ist diese Sache mit dem hungrig einkaufen gehen.
Mhm.
Das ist so ein Problem, ja. Ne?
Ja, da ist der Mensch gar nicht so klug wie
er. Ja, nur jeden zweiten Tag geht die Person für 70 Euro einkaufen. 100 Euro einkaufen. Wie? Außerhalb von Ramadan isst du nicht so viel.
Und ja, das ist wirklich ein großes. Vor allem, ich habe das heute gemerkt,
aha,
weil ich so wirklich Hunger hatte. Ich brauche immer was zum Gucken nebenbei, wenn ich esse.
Ah.
Und ich hatte so ganz, ganz, dachte ich, einen riesen Hunger. Und dann habe ich so mein Fasten mit einem Glas Wasser gebrochen und habe dann noch ganz entspannt noch was zum Gucken gesucht. Weil das Wasser hat mir erstmal schon gereicht. So hungrig war ich anscheinend gar nicht. Es war einfach nur so diese Kopfsache, von der ich vorhin gesprochen habe. Ich dürfte jetzt nicht mehr, wenn ich könnte. Oder ich dürfte jetzt nicht mehr, wenn ich wollte.
Aywa.
Das ist es. Aber das ist schwierig. Der
Satte kann sich... Das muss man sich antrainieren.
Ja, der Satte kann sich den Hungernden nicht vorstellen. Der Hungernde kann sich die Sattheit nicht vorstellen.
Das ist eine Sache, die man trainieren muss.
Guck mal, die Schokolade hier. Das war das Ergebnis.
Hättest du mir die heute tagsüber geholt, dann hätte ich sie nicht gegessen, natürlich, aber das hätte dann mich die ganze Zeit beschäftigt.
Vor allem, das war nicht das
Aber jetzt
Einzige.
war.
Das war nicht das Einzige.
Du hast mich jetzt daran erinnert. Ich habe sie gar nicht beachtet. Ja, subhanallah. Ja, ne. Ganz wichtig, dass wir auch an die Nachbarn denken, dass wir ihnen was schicken. Auch wenn sie keine Muslime sind. Also ein Teller. Anstatt dass man ihn wegwirft, das Essen wegwirft, dass man den Nachbarn etwas gibt. Mit aufrichtiger Absicht für Allah. Auch wenn sie keine Muslime sind.
Ich hatte das früher auf der Arbeit. Im Büro haben sich so ein paar in meinem, da wo ich, also ein paar Kollegen haben sich dann immer wahnsinnig gefreut, wenn Ramadan war.
Aha.
Ich so, ach echt, ist schon bald wieder? Und ich so, ja, warum?
Löffel
Ach,
raus.
so, ja, ah, freue ich mich. Warum? Ja, die Nachbarin, die kocht immer so, die, ach, ganz lecker. Und die, so Börek, also dann kommen so
Aha.
diese ausgesprochenen Speisen dann zur Geltung. Also das hat die dann auch, diese kleinen Gesten haben diesen Menschen dazu gebracht, so Sympathien dafür zu haben. Das ist ein guter erster Schritt.
Und mindestens keine Feindseligkeit mehr gegenüber dem Islam im Herzen
Ja,
zu hegen.
ja, ja.
Ja. Ist
Ja.
auch ein Schritt.
Das hilft bei vielen. Bei einigen bleibt es dann so, ja, die, die ich kenne, die sind korrekt, aber alle anderen, so das ist ganz oft, dass man sagt, ich mag die nicht, aber der ist okay. So, aber wenn du dem jeden Einzelnen vorstellen würdest, wird er jeden Einzelnen mögen. Aber das ist so dieses, aber das, ich glaube, die allermeisten, bei denen klappt das und die empfinden dann auf jeden Fall so eine Sympathie und keine Feindschaft mehr.
Subhanallah. Ja, ne, anstatt dass man das Essen wegwirft, sollte man sich mit wenigen begnügen und dieses Geld, was man eigentlich für mehr Essen ausgegeben hätte, sollte man in die Spardose legen und dass man ja, ne, jeden Tag etwas spendet, denn die beste Spende ist die Spende im Ramadan und dann ja, ne, hat man am Ende des Monats einen hohen Betrag. Kauft euch eine Spardose für die Spende im Ramadan, legt jeden Tag etwas rein. Auch wenn es nur eine Münze ist. Oder ein Schein. Am besten wäre der lilane. Gibt es noch den lilanen?
Ich
Ich
glaube,
glaube nicht mehr, ne?
du kannst den noch benutzen, aber du kriegst keinen mehr zurück.
Aha.
So machen die das, glaube ich, dass der noch
Ja, ne,
gültig ist.
lila,
Gelb.
gelb, grün,
Ja.
orange geht auch noch.
Ja, drunter kenne ich nicht mehr.
Ja, nur, ja, ne. Gewöhnt eure Kinder auch daran. Ramadan ist eine Zeit, wo man sich an Gutes gewöhnt. Dass man auch nach Ramadan einhält. Wenn du willst, dass deine Kinder auch großzügig sind, dann gewöhne es ihnen im Ramadan an.
Ah, du meinst, weil das so eine 30 Tage, das ist.
Diese Zeit ist eine Zeit, in der man sich Gewohnheiten aneignen kann.
Ja, ich meine, so ein bewegender Vortrag irgendwie, der hat auch eine Wirkung, aber die ist vielleicht nicht so langfristig. Aber so 30 Tage, wie der Nichtbetende, der im Ramadan betet,
Na.
über den wir gerade gesprochen haben. 30 Tage lang regelmäßig, jeden Tag, fünfmal, zu jeder Zeit.
Der wird das in der Regel einhalten nach
Ja.
Ramadan.
Das wird danach so ein Ding sein, so soll alles passieren, aber ich werde mein Gebet nicht verpassen. Ist mir egal. Sollen die alle gucken, sollen die alle irgendwas sagen? Sollen die Menschen mir vorbeilaufen, sollen die mich wegtreten? Ich werd mein Gebet nicht verpassen. Soll kommen, was will.
So sollte dann die Einstellung sein.
Ja.
Wenn du willst, dass du so eine Einstellung nach Ramadan hast, dann verrichte das Gebet regelmäßig im Ramadan und inshallah hast du nach Ramadan diese Einstellung.
Ja.
Ja. Möge Allah unser Fasten akzeptieren. Möge Allah uns auch weiterhin Kraft geben, dass wir weitermachen
Amen.
und bis zum Ende fasten, inshallah.
Wenn wir in die nächste Folge kommt, dann haben wir, ich gucke
Wann
gerade
kommt die nächste Folge, Mahmoud?
mal, jetzt die hier kommt am 10., 11., 12., 13. Ramadan. Das heißt, die hier, das heißt, die nächste wird am 20. kommen. Dann haben wir schon die letzten 10 Tage von Ramadan vor uns.
Aha.
Vielleicht reden wir dann darüber.
Inshallah.
Ne? Das letzte Drittel.
Na. Und die Folge danach über Wada Ramadan, wenn wir noch bis dahin leben. Danke, dass ihr zugehört und zugeschaut habt. Passt auf euch auf, nutzt bitte die Zeit im Ramadan, denn dieser Ramadan könnte vielleicht unser letzter Ramadan sein. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.